Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
6.30 Uhr, Sie hören heute Morgen mit Nicole Frank und diesen Themen. Die UBS mit einem Jahresverlust von 2,7 Milliarden Franken. Die größte Schweizer Bank ist im vierten Quartal aber in die Gewinnzone zurückgekehrt. Was, wenn das Bankgeheimnis fällt? Dann sollen Banken freien Zugang kriegen zum EU-Raum. Aber ganz so einfach wird das nicht. Stolz, ein Franzose zu sein. Die Regierung hat mit einer nationalen Debatte Rassisten eine Plattform geboten und in der Sache selbst wenig erreicht. Zunächst jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Thomas Mattis.
Die angeschlagene Großbank UBS hat im letzten Jahr einen Verlust von 2,7 Milliarden Franken gemacht. Im letzten Quartal 2009 hat die Bank hingegen einen Gewinn von 1,2 Milliarden Franken erwirtschaftet. Besonders schmerzen dürfte die UBS, dass sie letztes Jahr Kundengelder im Umfang von 147 Milliarden Franken verlor. Die Schweizer Großbank Credit Suisse will ihre Vermögensverwaltung in den USA stark ausbauen. Die Zahl der Berater soll von heute 400 auf 700 erhöht werden, jene der Filialen auf 20. Das Geschäft mit sehr reichen Kunden sei äußerst profitabel, begründete er den geplanten Ausbau. In Frankreich sollen der Nationalstolz und der Zusammenhalt gestärkt werden. Premierminister François Fillon stellte die Idee eines vertieften Staatskundeunterrichts vor. Eingebürgerte sollen eine Charta mit Rechten und Pflichten unterzeichnen müssen. Und auf jedem Schulgebäude soll künftig die Staatsflagge wehen. Der Schweizer Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat einen Großauftrag aus der Türkei erhalten. Für eine neue U-Bahn-Linie in Istanbul liefert das Unternehmen bis Ende Jahr fast 70 Lifte und 270 Rolltreppen. Den Wert des Auftrages teilt Schindler nicht mit. Der japanische Autokonzern Toyota muss in Japan weitere Autos zurückrufen. Besonders sind jetzt auch die Hybridmodelle Prius und Sai sowie eines von Lexus betroffen. Es geht um Bremsprobleme. Toyota musste in den letzten Wochen Hunderttausende Autos zurückrufen wegen klemmender Gaspedale und Problemen an den Bremsen. Im Zürcher Letzigrundstadion ist bei einer Routinekontrolle im Dach ein Riss von einigen Zentimetern entdeckt worden. Aus Sicherheitsgründen habe man das Stadion vorerst bis am Donnerstag gesperrt, teilten die Stadionbetreiber mit. Bis dahin solle die Ursache für den Riss herausgefunden werden. Laut der Stadt Zürich stützt ein Gerüst die betroffene Stelle. Zur Börse. In den USA schloss der Dow Jones Index zum ersten Mal seit November unter der Marke von 10.000 Punkten. Unter Druck geraten waren vor allem mehrere Banken, weil Anleger fürchten, dass die Banken durch die Schuldenkrise in Griechenland und Spanien in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Und damit zu den aktuellen Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.908 Punkten, minus 1%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.926 Punkten, minus 0,3%. Der Dollar wird zu einem Franken 0,711 gehandelt, der Euro zu einem Franken 46,83 bzw. zu einem Dollar 37,09. Das Wetter. In der Deutschschweiz liegt über dem Flachland Hochnebel mit einer Obergrenze bei 1000 bis 1200 Metern. Sonst scheint zunächst die Sonne. Tagsüber ziehen Wolkenfelder auf. Im Westen und Süden ist es meist bewölkt und in Juranähe kommt Schnee oder Schneeregen auf. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 1 und 5 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und zeitweise fällt etwas Schnee. Dazu wird es eisig kalt. Am Donnerstag liegen die Höchstwerte bei minus 4 Grad. Im Süden ist es mit Nordföhn teils sonnig bei 8 Grad.
Sie hören heute Morgen auf DRS 2 und DRS 4 News zur UBS. Vor wenigen Minuten hat sie ihre Geschäftszahlen vom letzten Jahr bekannt gegeben. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Die UBS hat einen Verlust gemacht von 2,7 Milliarden Franken über das ganze Jahr gesehen. Evelyn Kobler von unserer Wirtschaftsredaktion, wie ist denn dieses Ergebnis zu bewerten?
Ja, diese 2,7 Milliarden Jahresverlust, das ist deutlich besser als erwartet. Und der Verlust ist auch deutlich kleiner als zum Beispiel noch im rabenschwarzen Geschäftsjahr 2008, als die UBS 20 Milliarden Franken Verlust machen musste. Positiv an den heutigen Zahlen ist sicher, dass die Bank im vierten Quartal wieder Gewinn geschrieben hat, und zwar mit 1,2 Milliarden Franken, ein stattlicher Gewinn. Der ist deutlich größer, als das die Bankanalysten erwartet haben im Vorfeld. Die UBS ist also auf dem Weg der Besserung, und mit diesem ersten Quartalsgewinn nun nach einer langen Durststrecke hat sie jetzt eine wichtige Hürde genommen, und so sieht es auch die UBS in der heutigen Mitteilung.
Besser also als erwartet diese Zahlen. Nicht ganz so rosig sieht's aus bei den Kundengeldern. Die Kunden haben im letzten Jahr unter dem Strich 147 Milliarden Franken von UBS-Konti abgezogen. Hier ist immer noch keine Besserung in Sicht.
Nein, der Geldabfluss, der hält fast unvermindert an, und das ist sicher heute die negative Überraschung. Im vierten Quartal hat die Bank noch einmal 56 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren, die eben abgezogen wurden. Das zeigt, das Vertrauen in die Bank, das ist noch immer nicht zurückgekehrt. Das hat verschiedene Gründe. Das Image der Bank hat stark gelitten. Der Dauersteuerstreit mit den USA, der nach den jüngsten Gerichtsentscheiden neu aufs Tapet gekommen ist. Amnestien in Nachbarländern, die Diskussionen ums Bankgeheimnis, all das setzt der UBS zu. Und die Bank rechnet hier, was die Kundengelder betrifft, auch nach wie vor nicht mit einer raschen Besserung. Sie sagt nach wie vor, das brauche Zeit, aber mit dem Quartalsgewinn sei nun der erste Schritt gemacht worden, um eben dieses Vertrauen zurückzugewinnen.
Im Vorfeld wurde ja wild darüber spekuliert, wie viel Boni die UBS denn ausbezahlen würde. Hat die Bank dieses Geheimnis gelüftet?
Ja, in diesem Bonustopf 2009 sind 3 Milliarden Franken drin. Das entsprach in etwa den letzten Spekulationen. Und damit zahlt die Bank ähnlich viel aus wie noch im rabenschwarzen Geschäftsjahr 2008, als sie 20 Milliarden Verlust schrieb und 2 Milliarden Boni ausbezahlte. Jetzt sind es eben also 3 Milliarden für 2009. Klar ist, Oswald Grübel, Kaspar Villiger, die Topmanager, sie werden sich nicht aus diesem Topf bedienen. Sie werden keinen Bonus daraus nehmen.
Die UBS bezahlt also 3 Milliarden Franken an Boni aus, und das, obwohl sie 2,7 Milliarden Franken Verlust gemacht hat im letzten Jahr. Wie begründet denn das die Bank?
In der Mitteilung steht nichts dazu. Vielleicht gibt es mehr Informationen dazu heute Vormittag an der Bilanzmedienkonferenz. Aber die Position der Bank ist grundsätzlich bekannt. Sie will Mitarbeiter im Unternehmen behalten. Das gehe eben nur mit Boni. Deshalb auch diese 3 Milliarden Franken. So werden die wahrscheinlich dann begründet. Und vor allem in den USA hat die UBS ja Mitarbeiter verloren in der Investmentbank, aber eben auch in der Vermögensverwaltung. Und mit diesem minimalen Boni, wie die Bank wahrscheinlich heute argumentieren wird, will sie diese Leute behalten.
Besten Dank für diese Auskünfte. Das war Evelyn Kobler über die UBS-Zahlen vom letzten Jahr. Die Zeit nun, es ist 6.38 Uhr. Selbst die letzte Bastion des Bankgeheimnisses, der automatische Informationsaustausch, ist in den letzten Tagen ins Wanken gekommen. Wenn die Schweiz einen solchen automatischen Informationsaustausch übernehmen müsste, dann müsste sie im Gegenzug versuchen, ein Abkommen auszuhandeln, das Schweizer Banken den freien Marktzugang zum EU-Raum garantieren würde. Eine Forderung, über die verschiedene Politiker laut nachdenken, auch Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Aber ein solches Abkommen auszuhandeln, das dürfte nicht ganz einfach sein. Oliver Washington.
Thomas Gauthier ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern. Er begrüßt ein Abkommen, welches Banken den freien Zugang zum EU-Raum garantieren soll. Gauthier sieht aber ein großes Problem mit der Welthandelsorganisation WTO.
Das WTO-Recht erlaubt es nicht, ein auf einen Sektor beschränktes Dienstleistungsabkommen abzuschließen, sondern es muss alle wesentlichen Sektoren mit umfassen.
Will die Schweiz also für die Banken den freien Zugang zum EU-Raum, so müsste sie ein Abkommen aushandeln für alle Dienstleistungen. Konkret?
Finanzdienstleistungen, Transport, Gesundheit, Bildung und so weiter und so fort.
Die Schweiz müsste zudem in allen diesen Bereichen EU-Recht übernehmen, erklärt Gauthier weiter.
Es handelt sich im Grunde genommen um ein zusätzliches Freihandelsabkommen, wie wir es im Warenverkehr haben, nun auch für die Dienstleistungen. Und qualitativ ist das dann praktisch dort, wo wir beim EWR gewesen wären, wo die Dienstleistungsfreiheit mit eingeschlossen ist.
Ironie der Geschichte: Die Schweiz würde mit einem Dienstleistungsabkommen dort stehen, wo sie 1992 mit einem Ja zum EWR bereits hätte stehen können. 1999 übrigens im Rahmen der bilateralen Abkommen mit der EU tauchte die Frage nach einem Dienstleistungsabkommen bereits einmal auf. Allerdings, die Banken unter anderem wehrten sich dagegen. Sie hatten Angst, das Bankgeheimnis aufgeben zu müssen. Nun, da sie das Bankgeheimnis verspielt haben und sogar der automatische Informationsaustausch droht, sollte die Schweiz ernsthaft über ein Dienstleistungsabkommen nachdenken, meint Thomas Gauthier weiter.
Es ist sicher richtig, sich diese Zielsetzung vorzunehmen, weil mit der verstärkten Regulierung der Finanzmärkte, wie sie sich in der EU abzeichnen, auch noch zusätzliche Diskriminierungen für Drittländer wie die Schweiz verbunden sein dürften.
Um das zu verhindern, sollte sich die Schweiz Gedanken machen über ein Dienstleistungsabkommen, so Gauthier. Gedanken machen müsste sich die Schweiz dann vielleicht auch zu einem EU-Beitritt, denn mit einem Dienstleistungsabkommen würde die Schweiz praktisch zu einem Vollmitglied, zu einem aber ohne politische Mitspracherechte.
Mit Flaggen an Schulhäusern und Bürgerrechtserklärungen in jedem Klassenzimmer will Frankreich das Nationalgefühl der jungen Generation stärken. Das ist das Resultat einer monatelangen Diskussion über die Identität der Französinnen und Franzosen, die Präsident Nicolas Sarkozy angeregt hatte. Eine Diskussion, die Rechtsradikalen unverhofft eine Bühne verschafft habe und die nur ein mageres Resultat erzielt habe, kritisiert die Opposition. Aus Paris, Rudi Mäder.
Die Bürger müssten sich fragen, wie sie ihr Land am besten lieben, wie sie ihm am besten dienen könnten, so Premierminister Fillon. Doch auch der Staat will das Zusammengehörigkeitsgefühl fördern. Erstes Ziel sei es, der jungen Generation die Werte der Republik zu vermitteln.
Et dans cet esprit, nous allons mettre en place un carnet du jeune citoyen.
Jeder Jugendliche soll ein Bürgerbüchlein erhalten, das ihn auf seine künftigen Aufgaben als Citoyen vorbereite. Die Aushebung soll zu einem staatsbürgerlichen Akt werden, zu einem Rendezvous citoyen. Und bei einer feierlichen Zeremonie sollen jene, die die Staatsbürgerschaft erwerben, eine Karte erhalten mit ihren Rechten und Pflichten. Denn zweites Ziel sei es, so Fillon, den Stolz zu fördern, Franzose zu sein.
Notre deuxième objectif, c'est de cultiver la fierté d'être français.
Die Debatte in den Ratshäusern sei zu Ende, so Fillon, aber sie gehe gleichzeitig weiter im Internet während der ganzen Amtszeit von Nicolas Sarkozy.
In den Darfur-Konflikt kommt Bewegung. Zum ersten Mal seit 6 Jahren reden die Präsidenten Sudans und Tschads miteinander über den Krieg im gemeinsamen Grenzgebiet Darfur. Dort leben mehr als 2 Millionen Menschen, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden in Lagern. Seit Jahren beschuldigen sich die verfeindeten Staatschefs gegenseitig, Rebellen Unterschlupf zu bieten. Dass genau diese beiden Präsidenten jetzt miteinander reden, das ist ein erster Schritt. Doch auf Frieden hoffen kann die Bevölkerung Darfurs deshalb noch lange nicht. Unser Afrika-Korrespondent Rudi Küng.
Vor knapp 2 Jahren gelang es Darfur-Rebellen, die gegen Sudans Regierung kämpfen, bis in die sudanesische Hauptstadt Khartoum vorzudringen. Umgekehrt hatten zuvor tschadische Rebellen, die Tschads Präsidenten Idriss Deby stürzen wollen, die Kapitale in N'Djamena während Wochen belagert. Für beide Staatschefs war klar, der feindliche Nachbar hatte die Rebellen des eigenen Landes mit Waffen und Logistik unterstützt. Zahlreiche afrikanische Schlichtungsversuche zwischen Tschad und Sudan scheiterten. Jetzt überrascht der Besuch von Tschads Präsident Deby in Khartoum selbst Politiker in beiden Ländern. Das Zusammentreffen ist für Kenner der Region ein Zeichen dafür, dass es den beiden Staatschefs mit der Normalisierung ernster ist als bisher. Die Lage in Darfur aber hat sich in jüngster Zeit zusätzlich kompliziert. Die sudanesischen Darfur-Rebellen sind untereinander so zerstritten, dass der UNO-Friedensvermittler für Darfur vor einem Bürgerkrieg im Bürgerkrieg warnt.
Ce ne sera plus la rébellion armée du Darfur contre le gouvernement de Khartoum, mais une guerre civile à l'intérieur du Darfur, c'est une guerre entre factions rivales, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses.
Für die Bevölkerung wäre diese Entwicklung katastrophal, meint Djibril Bassolet. Für Darfurs kriegsgeplagte Bevölkerung ist der Frieden also noch nicht greifbar.
Soweit das Neueste aus der Heute-Morgen-Redaktion. Bei uns im Internet finden Sie weiterführende Dossiers zu den wichtigsten Themen, aktuell auch das aufdatierte Dossier zur UBS. Verantwortlich heute Morgen ist Matthias Heim, mein Name Nicole Frank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.